nichtlineare Optimierung. Wie der Name sagt, untersuchen wir also Funktionen, von denen wir nicht voraussetzen, dass sie einfach linear sind. Und wir werden versuchen von Funktionen, die im Allgemeinen nicht linear sind, ein Minimum, und zwar ohne, dass irgendwelche Nebenbedingungen gelten. Also was wir untersuchen werden, ist das Minimum zu finden über eine Funktion f von x, x im ganzen Raum r hoch n erlaubt. Und das Komplizierte an der Sache ist, dass dieses f eben, dass das f beliebig kompliziert sein darf, dass r hoch n darf beliebig hochdimensional sein. Und was wir aber dabei stets voraussetzen werden, ist, dass unser f geht von r hoch n nach r, das soll eine hinreichend glatte Funktion sein. Das heißt, wir nehmen an, dass unsere Funktion differenzierbar ist und da, wo wir es brauchen, auch entsprechend noch höher differenzierbar ist. Ja, und die Technik, die wir wählen werden, das kann man schon motivieren. Das ist das, was man naiv auch schnell machen würde. Wenn Sie sich überlegen, Sie hätten so eine Funktion und Sie könnten das Optimierungsproblem, so sollte ich vielleicht anfangen. Also die naivste Möglichkeit, wenn ich Ihnen eine Funktion gebe oder Sie arbeiten irgendwo in der Bank und Ihr Chef kommt und sagt, wir brauchen hier von dieser Funktion, die beschreibt irgendwie unsere Kosten, finden Sie davon mal das Minimum. Und dann gibt er Ihnen eine Funktion irgendwie von R nach R und fragt Sie, wie Sie das Minimum davon bekommen. Und Sie überlegen sich, was Sie jetzt machen würden. Dann würden Sie vielleicht zurückdenken an die Kurvendiskussion aus der Schulzeit. Wahrscheinlich würden Sie gar nicht so weit denken, sondern das Erste, was Sie machen würden, ist, Sie würden diese Funktion im Computer hacken, würden sich diese Funktion plotten lassen und würden dann auf dem Plot sagen, da ist das Minimum. Und das ist tatsächlich das Geschickteste, was Sie machen können bei einer niedrigdimensionalen Funktion. Sie werten die Funktion einfach an ganz, ganz furchtbar vielen Stellen aus. Und wenn Sie die an ganz, ganz furchtbar vielen Stellen ausgewertet haben, sehen Sie, an welcher Stelle Sie den kleinsten Wert haben. Und im Limes, dass Sie sie an einer dichten Teilmenge von Punkten ausgewertet haben, finden Sie auf die Art und Weise tatsächlich das globale Minimum. Wir werden es gegen Ende der Vorlesung sogar noch mal kurz aufschreiben als kleine Einführung in globale Optimierungsmethoden. Das funktioniert und es funktioniert wunderbar, solange Ihre Funktion niedrigdimensional ist. Eine eindimensionale Funktion können Sie plotten, können die irgendwie an 100.000 Stellen auswerten und dann haben Sie eine gute Approximation an die meisten Funktionen. Im Zweidimensionalen wird es schon komplizierter. Sie können sich vorstellen, wenn Sie irgendwie mit derselben Gitterweite im Zweidimensionalen eine Funktion auswerten wollen, dann brauchen Sie schon quadratisch viele Gitterpunkte. Im Dreidimensionalen brauchen Sie hoch drei viele Gitterpunkte. Also wenn Sie Ihre Funktion vorher an 1.000 Stellen ausgewertet haben im Eindimensionalen, müssen Sie die im Zweidimensionalen an einer Millionenstelle auswerten, im Dreidimensionalen an 1.000 Millionen, an einer Milliardenstelle, im Vierdimensionalen und so weiter, an immer, immer mehr. Man nennt das den Fluch der hohen Dimension. Das heißt, das, was im 1, 2, 3, 4, 5-Dimensionalen vielleicht mit modernen Computern noch machbar ist, das hört auf, auch mit modernen Computern irgendwie, bevor Sie 10 Dimensionen erreichen. Und wenn Sie an solche Probleme denken, wie hier in dieser Vorlesung, wo wir vielleicht einen 500 mal 500 Gitter von Punkten haben möchten, also irgendwo Hunderttausende, eine Million Dimensionen haben, kommen Sie auf die Art und Weise natürlich gar nicht weiter. Wenn Sie so ein Problem haben, was würden Sie dann machen? Sie können sich immer noch vorstellen, Minimierung von einer Funktion heißt, ja, wie vielleicht vom Zweidimensionalen ins Eindimensionalen, wir haben so eine Fläche und wir suchen von dieser Fläche, also wir stehen irgendwo auf dem Berg und suchen das Minimum im Tal. Und wie könnte man das Ganze iterativ machen? Und es gibt ein großes allgemeines Prinzip der angewandten Mathematik. Wenn wir ein Problem haben, was zu kompliziert ist, um es zu lösen, ersetzen wir das komplizierte Problem durch ein einfaches Problem, nehmen die Lösung des einfachen Problems und nehmen das iterativ als nächste Näherung für die Lösung des komplizierten Problems. Das haben Sie gemacht bei den Integrationsverfahren. Da haben Sie Ihre komplizierte Funktion ersetzt durch das Interpolationspolynom, haben davon das Integral genommen. Haben Sie gemacht in der Numerik beim Newton-Verfahren, wenn Sie die Nullstelle suchen von einer komplizierten Funktion, linearisieren Sie die Funktion, nehmen davon die Nullstelle, haben Sie zumindest eine bessere Näherung, wo Sie dann wieder die Funktion linearisieren können. Machen wir ständig in der Numerik, wir approximieren Funktionen durch einfache Funktionen. Dasselbe können wir hier machen, haben wir eine Funktion, die zu kompliziert ist, um das Minimum zu finden, ersetzen wir sie durch eine leichtere Funktion, sprich, ja, eine lineare Approximation, ja, vielleicht eine quadratische Approximation und nehmen das Minimum davon oder benutzen zumindest die lineare Approximation vielleicht, um zu sehen, in welche Richtung geht es denn bergab. Das heißt, was wir brauchen werden, ist, dass wir die Funktion approximieren können durch lineare oder quadratische Approximation. Und wenn die hinreichend glatt ist, dann geht das durch das Taylor-Polynom. Und deswegen möchte ich gerne mit Ihnen, das ist der große Baustein, das ist der große Hammer, mit dem wir alle Probleme lösen in unserer Vorlesung. Also fast die komplette Vorlesung beruht einfach nur auf der mehrdimensionalen Taylor-Formel. Und selbst die brauchen wir gar nicht richtig, weil wir laufen ja immer nur in eine Richtung, um irgendwie in Richtung des Minimums zu laufen. Also wir können alles dann zurückführen auf die eindimensionale Taylor-Formel. Und weil wir die einfach ständig brauchen werden, möchte ich mit Ihnen gerne da die Grundlagen im Schnellverfahren einmal durchgehen, damit wir da alle auf demselben Stand sind. Also Abschnitt 2.1, Grundlagen und Optimalitätsbedingungen. Wenn wir eine Funktion minimieren wollen und die ist differenzierbar, dann können wir das dadurch tun, dass wir sie ersetzen durch eine einfache Funktion, linear oder quadratisch, mit dem Taylor-Polynom. Und dafür brauchen wir die folgenden Grundlagen. Also erstmal Notation, die wird so sein, wie Sie das kennen. Wenn wir irgendeinen Vektor x haben im R hoch n, dann nehmen wir als Norm, wenn ich nichts dazu schreibe als Index, dann ist das die euklidische Norm, also Summe der Einträge quadratisch aufsummiert, Wurzel daraus. Und das können wir auch schreiben als Wurzel aus x transponiert x. Also hier ist es oft zweckmäßig, das Skalarprodukt von zwei Vektoren so zu schreiben, dass ich den einen transponiere und mit dem anderen mal nehme. Die Norm von Matrizen, wenn wir nichts dazu schreiben, dann ist es die Norm, die durch die Euklid-Norm induziert wird. Das heißt, jede Vektornorm, das hatten Sie gelernt in der linearen Algebra und nochmal wiederholt in der Numerik, jede Vektornorm induziert auf eine kanonische Art und Weise eine Matrixnorm. Sie sagen, eine Matrix macht aus einem Vektor einen anderen Vektor und das, um was diesen Vektor höchstens verlängert. Also die kleinste Konstante, die diese Verlängerung beschränken würde, das nehmen wir als Matrixnorm. Also entsprechend die durch die Euklidnorm induzierte Matrixnorm wäre, um was wird ein Vektor höchstens verlängert? Also wenn ich einen Vektor x einsetze in ax, um was ist der höchstens länger als der Vektor vorher war? Also wenn ich nur Vektoren einsetze der Länge x, dann ist die Frage, wie groß wird ax höchstens, wenn ich Vektoren der Länge 1 einsetze? Und das gibt uns, haben Sie nachgerechnet in den früheren Semestern, das gibt tatsächlich eine Matrixnorm, die durch die Euklidnorm induzierte Norm, und man nennt die auch Spektralnorm und kann zeigen, dass die gerade dem größten Singulärwert der Matrix entspricht. Ja, dann brauchen wir Ableitungen von mehrdimensionalen Funktionen, also oft dieses klein f, es geht immer von r hoch n nach r, aber oft haben wir auch Funktionen, die zwischendurch auftauchen, die dann auch m-Komponenten haben. Also sagen wir, u aus dem r hoch n sei stets eine offene Menge, wenn die Funktion vielleicht gar nicht überall definiert ist. Und dann können wir auf offenen Mengen Ableitungen bilden. Also für f von u nach r hoch m, f von x bestehe aus den Komponenten klein f1 bis fm von x. Schreiben wir die üblichen Notationen. Die Jacobi-Matrix enthält alle partiellen Ableitungen von f, also jede Komponentenfunktion hängt ab von n Komponenten, u ist aus dem r hoch n, das heißt, wir können jede Komponentenfunktion ableiten nach x1 bis xn partiell und können das zusammenfassen in eine Matrix. Dann hätten wir also f1 abgeleitet nach x1, f1 abgeleitet nach xn und entsprechend in den nächsten Zeilen die weiteren Komponenten von f. Das ist eine M-Kreuz-N-Matrix. Und zwar können wir das machen für jedes x, auf dem die ursprüngliche Funktion f definiert war. Also angenommen, das f ist überall differenzierbar, dann können wir überall diese Jacobi-Matrix aufstellen. Und Sie hatten gesehen in der Analysis, dass die Jacobi-Matrix ist mehr als einfach nur so ein Schema, in dem man partielle Ableitungen sammelt. Also Sie können sagen, wie in der Schule, Ableitung ist die Tangentensteigung. Und wenn Sie eine mehrdimensionale Funktion haben, dann gibt es eben mehrere Möglichkeiten, welche Komponente man nach welcher Komponente des Arguments ableitet. Und dann ist das eben einfach so ein Muster, in dem man partielle Ableitungen zusammenschreibt. Aber tatsächlich ist es mehr als das. Weil wenn Sie die Ableitung interpretieren, nicht als Tangentensteigung, sondern als Möglichkeit, eine Funktion linear zu approximieren, dann das ist das, was dahinter steckt, hinter der Definition der mehrdimensionalen Ableitung. Also sagen, die Tangentensteigung, was dahinter steckt, ist ja, dass die Tangente ist die beste lineare Approximation um diesen Punkt herum. Dann können Sie sagen, die beste Approximation an so eine nichtlineare Funktion von einer Teilmenge des e hoch n in den e hoch m wäre eine lineare Approximation, wäre also eine lineare Abbildung vom e hoch n nach e hoch m, wäre also eine m kreuz n Matrix. Und tatsächlich ist, wenn Sie das sauber aufschreiben, das hatten Sie als totale Differenzierbarkeit eingeführt in der Analysis, kommt da gerade die Jacobi-Matrix raus. Das heißt, mit dieser Jacobi-Matrix haben Sie die beste lineare Approximation. Das heißt, das ist das, was man nehmen würde als Verallgemeinerung der Ableitung im Mehrdimensionalen. Und deswegen schreibe ich das der Ausdruck, der es verdient hat, im Mehrdimensionalen auch einfach f' von x genannt zu werden. Und zum Beispiel die Kettenregel funktioniert dann im Mehrdimensionalen genau wie im Eindimensionalen. Sie haben in der Kettenregel wirklich ein Matrix-Matrix-Produkt drin stehen. Das heißt, diese Matrixstruktur und die Matrixoperation, dass die Matrizen miteinander multiplizieren können, zeigt Ihnen, dass das also wirklich mehr ist als nur eine Ansammlung der partiellen Ableitung. Ja, dann brauchen wir auch ganz naheliegend den Gradienten werden wir ständig brauchen. Der Gradient zeigt bei einer Funktion, die ins Eindimensionale geht, in Richtung des steilsten Anstiegs. Wir wollen bergab, also das heißt, das Erste, was wir machen werden, ist in Richtung Minus des Gradienten loszulaufen. Gradient, also für dieses hier schreiben wir, wenn das differenzierbar ist, natürlich für eine Funktion klein f, die skalar ist, schreiben wir Gradient f von x, das ist der Vektor, in dem wir die partiellen Ableitungen gesammelt haben. Wir haben jetzt nur eine Komponente nach allen Variablen abgeleitet, gibt ein Vektor aus dem r hoch n. Das heißt, das ist nach dieser Notation hier wäre klein f' von x wäre die Jacobi-Matrix von f, der hat nur eine Komponentenfunktion, also die Jacobi-Matrix von f wäre der liegende Vektor, entsprechend der Gradient ist der dazugehörige stehende Vektor, also Gradient ist die Jacobi-Matrix transponiert. Und was wir ebenfalls erstmal als Schema einführen können, wo aber die Matrixstruktur dann auch mit reinkommt, wenn das F zweimal differenzierbar ist, dann können wir noch einführen die Hesse-Matrix. Und also wenn es zweimal differenzierbar ist, dann könnten wir jeweils die Ableitung nochmal differenzieren, und zwar jeweils wieder nach x1 bis xn. Das heißt, wir haben n mal n Kombinationen. Und wenn wir die sammeln in eine Matrix, wir d Quadrat f nach dx1 Quadrat, an der Stelle x immer ausgewertet, bis d Quadrat f nach dx1 und dxn abgeleitet. Sie wissen, wenn die Funktion c2 ist, dann ist es egal, warum wir die Ableitung bilden, nach dem Satz von Schwarz. D Quadrat f nach dxn, dx1 und d Quadrat f nach dxn Quadrat. Also eine n kreuz n Matrix. Und das Ding nennt man auch Hesse-Matrix. Typischerweise in der Analyse schreiben Sie das als Hess von F. In der Optimierungsliteratur ist es auch üblich für die Hesse-Matrix, Nabla-Quadrat F zu schreiben. Das ist eine etwas gefährliche Schreibweise, denn wie gesagt, in der Optimierungsliteratur ist es üblich, mit Nabla-Quadrat die Hesse-Matrix zu schreiben, aber in anderer Literatur, aber in der PDI-Literatur, meint man mit Gradient-Quadrat den Laplace-Operator. Also wenn Sie Gradient-Quadrat sehen, seien Sie ein bisschen vorsichtig, der wird nicht einheitlich verwendet. Ja. Das fehlt. Ja, danke. Genau, also Sie, das ist gut, dass Sie es ansprechen. wenn Sie sowas finden im Skript, also auch wenn Sie das im Nachhinein finden, also auch wenn es irgendeine Kleinigkeit ist, wo Sie sagen, das sieht man sofort aus dem Zusammenhang, schicken Sie mir eine E-Mail. Also die nachfolgenden Generationen danken Ihnen das, wenn man solche Kleinigkeiten auch korrigiert hat. Ja, was wir noch brauchen werden, also damit haben wir die mehrdimensionalen Ableitungen, was wir noch ständig brauchen werden, sind Richtungsableitungen. Also stellen Sie sich wieder vor, wir sind irgendwo, wir stehen auf dem Berg, wir suchen das Tal und was wir sehen an dem Punkt, wo wir stehen, ist vielleicht der Funktionswert, wir sehen, wie hoch wir sind und wir sehen die Ableitungen. Wenn wir, ja, wir sehen zum Beispiel den Gradienten Richtung des steilsten Abstiegs, dann sagen uns die Ableitungen, ja, die partiellen Ableitungen, wenn wir in Ost-West-Richtung gehen, um wie viel geht es hoch runter, wenn wir in Nord-Süd-Richtung gehen, wie viel geht es hoch runter. Aber natürlich ist es wichtig für uns, wenn wir jetzt in die und die Richtung gehen, die vielleicht nicht genau Ost-West oder Nord-Süd ist. Wie viel gehen wir dann hoch oder runter? Das heißt, was wir noch ständig brauchen werden, ist, dass wir Richtungsableitungen bilden können. Also für jedes D aus dem R hoch N ist die Richtungsableitung DF nach DD. Das wäre erstmal nach der Definition. Ganz klassisch mit Differenzenquotient könnten Sie ja sagen, ich stehe mit f an der Stelle x, laufe ein bisschen in Richtung d, vergleiche, um wie viel ich mich dabei verändert habe und lasse dann eben den Bilder entsprechend die Tangentensteigung in Richtung d, also schränke meine mehrdimensionale Funktion auf die eine Dimension Richtung d ein und bilde dann in diese eine Richtung Dimension d die ganz klassische Abbildung, die Tangentensteigung. Und was da rauskommt, das hatten Sie nachgerechnet in der Analysis, ist gerade Gradient F transponiert mal D. Also wenn Sie senkrecht stehen auf dem Gradienten, dann bewegen Sie sich, bleiben Sie lokal auf der gleichen Höhe. Und all diese Dinge gelten natürlich immer dann, falls F hinreichend glatt ist. Also für die Notation mit den Gradienten brauchen Sie natürlich, dass diese partiellen Ableitungen existieren. Für die Hesse-Matrix brauchen Sie, dass die zweiten partiellen Ableitungen existieren. Und diese Geschichte hier gilt entsprechend auch nur dann, wenn alle Richtungsableitungen existieren. Den Unterschied, Sie haben in der Analysis, haben Sie viel studiert, den Unterschied zwischen totaler Differenzierbarkeit, stetig Differenzierbarkeit etc. In der angewandten Mathematik spielt das nicht wirklich eine Rolle. Also dass wir wirklich ein Beispiel hätten von einer Funktion, die total differenzierbar ist, aber nicht stetig differenzierbar, ist uns in der Praxis, begegnet uns typischerweise nicht. Da muss man wirklich immer schon was wirklich konstruieren, um so eine Funktion zu finden. Das heißt, wenn wir Differenzierbarkeitsforderungen stellen, sagen wir, die Funktion soll C1 sein oder C2 sein zum Beispiel. Also wie oft stetig differenzierbar, das schreiben wir typischerweise noch dazu, wobei selbst das in der Praxis oft wenig Bedeutung hat, dass wir jetzt eine Funktion hätten, von der wir wüssten, die ist C37, aber nicht mehr C38. Das kommt auch in der Praxis selten vor. Also typischerweise haben Sie in der Praxis das Problem, entweder die Funktion ist ganz furchtbar glatt, da steckt irgendwas physikalisch dahinter, wo alles, die Welt sich wunderbar glatt verhält, oder aber Sie haben irgendeine eine Singularität, irgendeinen Sprung, eine Nichtglattheit, und dann müssen Sie an diese Nichtglattheit sowieso extra drangehen. Ja, weitere Grundlagen, die wir brauchen, und Notationen. Ich deute es immer schon so ein bisschen an. Wir werden damit beginnen. Wir stellen uns vor, stehen auf dem Berg, gehen ins Tal runter. Und eine naheliegende Methode ist, wir wählen uns eine Richtung und laufen dann in diese Richtung einfach mal los. Das ist was, das können wir im Computer gut abbilden. Wir stehen da auf dem Berg irgendwo, rechnen Ableitungen aus, bestimmen damit, in welche Richtung es bergab geht. Und dann gehen wir in diese Richtung und müssen uns noch überlegen, wie weit gehen wir denn in diese Richtung. Das heißt, wir werden immer irgendwo stehen, irgendwo anders hingehen. Und dann ist natürlich immer wichtig, was passiert irgendwie auf dieser Verbindungsstrecke. Hätten wir vielleicht auf dieser Verbindungsstrecke irgendwo zwischendurch schon stoppen müssen. Also Verbindungsstrecken werden wir ständig brauchen. Definition 2.1. Zu x0, x1 in R hoch n heißt... Wir schreiben das auch mit dieser Intervallschreibweise, obwohl das gar keine Skalare sind, sondern Vektoren in R hoch n. Also das Intervall zwischen zwei Vektoren soll sein die lineare Verbindungsstrecke zwischen diesen beiden Vektoren, zwischen diesen beiden Punkten im Raum. Also die Menge aller Punkte xt, die sich ergibt als Linearkombination 1 minus tx0 plus tx1 mit t in 0,1. Das wäre... Die Verbindungsstrecke also gerade das, was sich ergeben würde, wenn wir hier einen Vektor haben x0, wir haben hier einen Vektor x1, dann wissen Sie, der Vektor, der diese beiden Punkte verbindet, wäre gerade der Vektor x1 minus x0. Also hier dieser rote Vektor, das hier wäre ja gerade x1 minus x0. Und jeden Punkt auf der Verbindungsstrecke, sagen wir hier dieser gelbe Punkt, der hier liegt, den könnten Sie dadurch erreichen, dass Sie gehen erstmal nach x0, dann stehen Sie hier, und dann gehen Sie, wenn Sie von x0 plus x1 minus x0 genommen hätten, dann wären Sie an dem oberen rechten Punkt. Wenn Sie nur plus 1 halb x1 minus x0 nehmen, dann sind Sie in der Hälfte, und entsprechend, wenn Sie um ein Bruchstück weit gehen, dann sind Sie bei x0 plus t mal x1 minus x0, das heißt, dann wären Sie um einen Bruchteil der kompletten Strecke in die Richtung x1 minus x0 gegangen. Und wenn Sie das auflösen nach x0 und x1, hat man hier diese Konvexkombination schreibweise, dass das gerade 1 minus tx0 plus tx1 ist. Ja, dann
werden wir tailern wollen. Und es wird immer wichtig sein.
Ja, also es ist immer, wir können uns fast immer einschränken.
Wir haben zwar eine mehrdimensionale Funktion, aber das, was wir dann machen, ist dann doch wieder irgendwo eindimensional, weil wir stehen auf dieser mehrdimensionalen Funktion, haben zwar ganz viele Richtungen, die wir gehen könnten, aber letztlich gehen tun wir nur in einer. Das heißt, wenn wir dann tailern, dann können wir uns das Ganze immer zurück überlegen auf diese eindimensionale Einschränkung der Funktion. Dafür ist es also wichtig, wie kommen wir von der mehrdimensionalen Funktion auf die eindimensionale Einschränkung. Und das sagt uns Satz 2.2.
Klein f von u nach r stetig differenzierbar. x0 und x1
seien Punkte, die da liegen, wo das u definiert ist. Also die liegen, sollen in dem u drin liegen.
Und es gelte, dass nicht nur x0 und x1 da in dem Definitionsbereich von f drin liegen, sondern die Verbindungsstrecke zwischen x0 und x1, die soll auch in u drin liegen. Und dann können wir also hinweise eine Funktion u, das u soll die ganze Zeit, also immer wenn wir sonst nichts sagen, dass das u ein Teil aus dem r hoch n.
Ulf ist definiert eigentlich im n-Dimensionalen. Jetzt interessiert mich aber, was passiert zwischen zwei Punkten im n-Dimensionalen. Und zwischen zwei Punkten ist eine eindimensionale Verbindungsstrecke. Wenn ich hier mein U habe, dann ist gleich nicht konvex. Und hier meine Verbindungsstrecke x0 bis x1. Und mich interessiert, was die Funktion hier macht. Dann kann ich die Funktion einschränken auf diese eindimensionale Linie und habe eigentlich nur ein eindimensionales Problem zu untersuchen. Also machen wir das. Wir gucken uns an, die Funktion klein g. Die soll starten bei x0 und enden bei x1. Also wir definieren die so, dass das klein g soll gehen von, ja, das kriegt eine Variable t.
Für t gleich 0 soll sie bei x0 sein, für t gleich 1
soll es bei x1 sein. Also t wird abgebildet auf,
und das Ganze dann der Funktionswert drauf angewendet, also t wird abgebildet auf f von xt, wobei das xt wie eben 1 minus t x0 plus t x1 ist. Das heißt, unser g ist die Einschränkung der Funktion f auf die Verbindungsstrecke zwischen x0 und x1. Und dann ist es keine Überraschung, da das g ja diese Einschränkung von f ist, dass das g, wenn Sie, das lesen eh alle im Skript mit, wenn Sie mitschreiben würden, ich lasse hier eine Lücke und fülle die gleich noch, dann ist dieses g wird in dem Intervall 0, 1 ebenfalls stetig differenzierbar sein. Und Sie können die Ableitung von g, die können Sie ausrechnen mit der Ableitung von f. Und es kommt gerade raus, Gradient f von x an der Stelle t transponiert mal x1 minus x0, also hier der liegende Vektor, entsprechend hier der stehende Vektor, kommt eine Zahl raus, was entsprechend der eindimensionalen Ableitung von dem g entspricht. Ich habe hier noch eine Lücke gelassen, eine Feinheit bei diesen Dingen ist. Immer wenn wir von Differenzierbarkeit reden, ist es einfach, solange wir im Innern von irgendeiner offenen Menge sind. Also im Innern von einer offenen Menge ist Differenzierbarkeit ganz klassisch definiert. Sie können sich aus jeder Richtung annähern, haben entsprechend alle Richtungsableitungen und so weiter.
wenn Sie am Rand von einem Gebiet stehen, ist der Ableitungsbegriff ist immer schwer zu handeln. Also in einem Intervall ist es noch einfach, da können Sie irgendwie von linksseitiger oder rechtsseitiger Ableitung sprechen. Wenn Sie den Rand haben von irgendeinem kompliziert berandeten Gebiet, ist die Frage, aus welchen Richtungen können Sie sich überhaupt annähern. Also je nachdem, wie unglatt der Rand ist, können Sie da Riesenprobleme bei kriegen. Und all diese Probleme interessieren uns aber eigentlich nicht. Oder für das, was wir brauchen, brauchen wir all diese Probleme nicht. Das heißt, wann immer wir in dieser Vorlesung von Ableitung sprechen, vermeiden wir es, von Ableitungen am Rand zu sprechen. Insbesondere an dieser Stelle hier, wenn wir uns das Leben leicht machen, wenn wir diese Funktion nie auf dem Intervall 0,1 abgeschlossen definiert haben, dann haben wir das Problem, dass wir eigentlich sagen müssten, was ist die Ableitung hier g' von 0, was ist die Ableitung hier g' von 1. Also dass wir damit nur irgendwie die linksseitige oder nur die rechtsseitige Ableitung meinen. Wir müssten entsprechend im Beweis diese Fälle extra betrachten, haben viel Arbeit und gewinnen nichts dabei. Das Leben ist viel, viel leichter, wenn wir sagen, wir definieren unsere Funktion g. Ich meine, wir haben hier ein offenes Intervall, das heißt, um x0 herum ist auch nach links noch ein bisschen Platz. Um x1 herum ist auch nach rechts noch ein bisschen Platz. Das heißt, wir können diese Funktion g, die da steht, die können wir einfach statt die, also die brauchen wir in 0 und in 1, wir kommen nicht drum herum, diese Randpunkte mit zu betrachten, aber wir können dafür sorgen, dass das keine Randpunkte sind, indem wir die einfach ein bisschen nach links und rechts mit verlängern. Das heißt, wir definieren uns unser g einfach von 0 minus epsilon bis 1 plus epsilon. Dann reden dann nur vom Inneren des Intervalls mit der Ableitung. Dann haben wir Ableitung nur an inneren Punkten, umgehen alle Randprobleme. Und die Punkte, die uns interessieren, 0 und 1, sind aber trotzdem noch mit dabei. Deswegen lautet die Aussage des Satzes nicht nur, dass das g in 0, 1 stetig differenzierbar ist, sondern sogar ist in einer Umgebung, also eine offene Menge, die 0, 1 enthält, also 0 minus epsilon 1 plus epsilon von 0, 1 stetig differenzierbar. Und diese Geschichte gilt. Das macht die Formulierung des Satzes um 3 Wörter länger und spart uns im Beweis 5 Zeilen. Ja, das andere, einen kleinen Teil der Tafel gerade freimachen, dann machen wir den Satz noch zu Ende vor der Pause. Sie können die Ableitung also ausdrücken, die Ableitung von einer eingeschränkten Funktion können Sie ausdrücken durch die Ableitung der nicht eingeschränkten Funktion. Das ist keine große Überraschung. Und es ist auch keine große Überraschung, dass Sie natürlich auch die zweite Ableitung der eingeschränkten Funktion ausdrücken können durch die nicht eingeschränkte Funktion. Also auch die zweite Ableitung von g wird sich irgendwie ergeben aus den zweiten Ableitungen von f. Und da taucht ja quasi diese Hesse-Matrix auf und da taucht auch diese Struktur, dass die Hesse-Matrix wirklich eine, also dass man die als, dass die als Matrix auch diese Matrix-Struktur hat, dass die Matrix-Vektor-Multiplikation definiert wird und dass es nicht eine Ansammlung ist von einzelnen Werten. Das ist nämlich, f zweimal stetig differenzierbar. So auch die. Zweite Ableitung, die 2' von t, die können Sie schreiben auf eine sehr elegante Art und Weise mit der Hesse-Matrix als Hesse-Matrix von f an der Zwischenstelle x und dann von links und rechts multipliziert mit dem Verbindungsvektor x1 minus x0, so dass es von der Dimension her passt, das heißt den vorne als liegenden Vektor, dann die Matrix an den stehenden Vektor. Sie sehen, das ist eine Zahl aus Matrix mal Vektor, stehenden Vektor, mal den liegenden Vektor. Es gibt eine Zahl, entsprechend für jedes E kriegen wir hier eine Zahl raus. Das ist also gerade die Ableitung an der Stelle, die zweite Ableitung von G an der Stelle T. Ja, das kennen Sie alles aus der Analysis, auch wenn Sie es, weil ich noch nicht weiß, ob Sie das mit der Verbindungsstrecke wirklich einmal so explizit formuliert haben. Und damit Sie da wieder reinkommen, weil diese Argumente brauchen wir wirklich auch mehr ständig. Also die komplette Vorlesung, fast jeder Beweis lebt davon, an irgendeiner Stelle oder einer anderen irgendwie Taylor benutzt zu haben, mehrdimensionale Funktionen eingeschränkt haben auf eine eindimensionale Funktion. Also schauen Sie sich das an, je nachdem wie fit Sie da sind, wenn Sie da irgendwo bei sich eine Lücke entdecken, schließen Sie die sofort, weil da werden Sie sonst in der Vorlesung jede Woche auf die Nase mitfallen. Das ist übrigens Aufgabe 1.4 direkt auf dem ersten Übungsblatt, das Sie am Dienstag schon erhalten und runtergeladen haben und sicherlich alles schon gelöst haben. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir schicken die Tafel und wir machen 5 Minuten Pause machen wir jetzt immer und machen so 2-3 Minuten nach weiter.
haben, die miteinander sowohl lassen, wie die Normstriche auch wirklich ein einzelnes Pass haben. Also wenn wir haben klein u von irgendeinem Vektor, dann heißt es eben so schnell gegen 0 wie geteilt durch die Norm von einem Vektor. Ja, das heißt, was wir hier haben, ist einfach eingemessene Taylor-Formel angewandt auf die Funktion. Also das beweisen, die beweisen Sie das, indem Sie sagen, Sie gucken sich nicht mehr das f an, die mehrdimensionale Funktion, sondern Sie definieren sich das g, genauso wie im letzten Satz, also das g, was an der Stelle 0 bei x ist, an der Stelle 1 bei x plus d ist, und dann wenden Sie auf dieses g die eindimensionale Taylor-Formel an, dann tauchen die entsprechenden Ableitungen von g auf, und dann ersetzen Sie die Ableitung von g entsprechend des letzten Satzes durch das, was Sie auf dem Übungszettel dann beweisen, durch diese entsprechenden Ausdrücke mit der Ableitung von f, und dann steht diese Behauptung g da. Was wir hier haben, ist nichts anderes als der eindimensionale Satz von Taylor, zusammen mit der Tatsache, wie wir unsere Ableitung von dem f durch die Ableitung von dem f eingeschränkt auf dem Zwischenstreck ausdrücken können. Dasselbe für Taylor zweiter Ordnung, auch einmal aufgeschrieben, weil wir das so häufig brauchen werden, ist klein f von u nach der zweimal stetig stiftbar. Dann existiert für alle klein d nd b epsilon 0 eine Zwischenstelle s in 0, 1 mit ja, f von x plus d ist f von x plus Gradient f von x transponiert d plus 1/2 d transponiert Hesse-Matrix von f an der Zwischenstelle d. Das Ganze entsteht wieder aus der zweidimensionalen Taylor-Formel für eindimensionale Funktionen, indem wir das entsprechend einschränken. Die haben die Funktion g dann da stehen, wir nutzen Taylor für die Funktion g. Dann haben Sie die entsprechende Formel da stehen, dass g an der Stelle, ja, 1 ist g von 0 plus Ableitung von g an der Stelle 0 mal die 1, die wir gelaufen sind, plus entsprechend 1/2 die 2 Strich an der Zwischenstelle. Und wenn Sie entsprechend wieder die Ableitung zurück übersetzen mit dem Satz, den wir vorhin angeschrieben haben, dann kriegen Sie diese Aussage hier raus. Und bewiesen hatten Sie das in der Analysis einfach dann auch wieder mit dem Mittelwertsatz und der Induktion, indem Sie die lineare Taylor-Formel angewandt haben auf die Ableitung ihrer Funktion. Dann kam uns das Ganze entsprechend eins höher geschaut gehabt. Und auch hier kann man dasselbe Spiel machen wie vorhin. Was passiert, wenn ich bei der Hesse-Matrix hier nicht die Zwischenstelle einsetze, sondern die Stelle, wo ich gerade stehe? Dann mache ich einen gewissen Fehler und über den Fehler kann ich das sagen. Also außerdem gilt für alle d in b epsilon 0, dass klein f x plus d gleich klein f von x plus Gradient von fx d plus 1/2 d transponiert Hesse-Matrix von f an der Stelle x d plus ein Fehler o von d und unser rho erfüllt o von d gleich klein o von d Quadrat. Also dieses Restglied o von d, es konvergiert nicht nur gegen 0, sondern es konvergiert auch noch schneller gegen 0 als d Quadrat gegen 0 geht. Also selbst durch Norm d Quadrat sind geteilt und das konvergiert die ganze Geschichte gegen 0. Wobei es sowohl bei a als auch bei b eindimensionale Taylor-Formel aus der Analysis und Satz 2,2 in die Ableitung entsprechend zu ersetzen. Also wenn Sie dabei sich eine Lücke feststellen, wie gesagt, schließen Sie die früh, weil also gerade diesen Satz werden wir ständig brauchen. Und Sie sehen schon, also Sie sehen sofort, wie die Vorlesung, Sie sehen quasi die ganze Vorlesung vor sich. Und Sie probieren, eine Funktion zu minimieren und Sie machen das mit diesem Prinzip, wir ersetzen die Funktion durch was Einfacheres. Dann ist das, was Sie machen können, ist, Sie können sagen, ich habe hier meine Funktion, suche von der das Minimum. Naja, ich gehe es mir zu kompliziert, also starte ich irgendwo an einem Punkt x und ersetze die Funktion durch ihr lineares Taylor-Minimum. übersetzen die Funktion durch diesen Ausdruck f von x plus 3 und f von x plus 1 d. Das heißt, dann habe ich also meine komplizierte Oberfläche ersetzt durch eine lineare Funktion. Das heißt, ich habe den Berg, auf dem ich stehe, ersetzt durch die Tangentialebene, die gerade da dran passen würde. Und dann bewege ich mich eben so, dass ich mich auf der Tangentialebene runter bewegen würde. Minimum der Tangentialebene gibt es nicht, aber ich kann mir eine maximale Schrittbreite vorgeben und sagen, ich gehe auf dieser Tangentialebene, soweit es geht, irgendwie runter. Also ich nutze diese Tangentialebene, um festzustellen, wo es runtergeht. Ich klicke mich gerade auf sowas wie minus den Gradienten als Richtung und dann laufe ich da ein bisschen runter und dann bin ich wahrscheinlich an einer Stelle, die weiter unten ist und kann dann das Verfahren wieder fortsetzen. An dem Punkt, wo ich dann stehe, stelle ich wieder neue Taylor-Formeln auf, ersetze das wieder durch die Tangentialebene und so weiter. Dann sind mit dem Gedanken direkt implementieren. Und wenn wir das mathematisch analysieren wollen, ob das dann auch wirklich konvergiert und wirklich funktioniert, brauchen wir dafür die Taylor-Formel, die uns sagt, wie nah ist die Tangentialebene dran, in dem Rahmen, den wir verstehen. Oder aber, das werden die etwas schnelleren Verfahren sein, wir ersetzen diese Funktion durch das quadratische Taylor, das hier quadratische Taylor-Polynom. Das heißt, wir ersetzen unsere mehrdimensionale Bergebene, die wir haben, durch eine mehrdimensionale quadratische Funktion. Dann stellen Sie sich so etwas als Parabelform, das wird irgendwie rotiert, so eine Kugel vor. So eine quadratische Funktion von mehreren Variablen ins Eindimensional. Und ich trage diese Funktion, die hier steht. Und dann ist es was Quadratisches. Das ist ein mehrdimensional vielleicht komplizierter, aber auch da kann man leicht, das haben Sie wahrscheinlich sogar auf dem nächsten oder übernächsten Übungsblatt, von solchen quadratischen Funktionen kann man recht leicht auch das Minimum ausrechnen, wenn die eins besitzen. Das heißt, was man machen könnte, ist, wir ersetzen unsere Funktion, die kompliziert ist, durch eine quadratische Approximation, nehmen von der quadratischen Approximation das Minimum. Ja, und dann ist das unsere nächste Iterierte, wo wir dann wieder die Funktion in dem Punkt neu durch ihre quadratische Approximation ersetzen und wieder das Minimum und haben auf die Art und Weise ein iteratives Minimierungsverfahren erstellt. Und der Fehler, den wir dabei machen, der wird uns dann wichtig sein in der Konvergenzanalyse, inwieweit damit wir auf die Art und Weise wirklich die Funktion minimiert haben können. Ein weiteres Hilfsmittel, das wir noch ganz, ganz häufig brauchen werden, ist, wenn wir diesen, da haben wir noch das Bild von dem Mittelwertsatz. Den Mittelwertsatz brauchen wir in der angewandten Mathematik auch ständig, weil er uns was darüber aussagt. Ja, wenn wir eine Schranke, also wenn wir was wissen über die Ableitung, dann wissen wir, wie stark sich der Funktionswert verändern kann, wenn ich von x0 nach x1 gehe. Also wenn ich mich verändere und von x0 nach x1 gehe, dann kann ich den Mittelwertsatz mich höchstens verändert haben um diese Zwischenstelle mal x1 minus x0. Das heißt, wenn ich weiß, meine Ableitung ist überall kleiner als 10, dann weiß ich, wenn ich irgendwo von x0 nach x1 gehe, dann kann ich da höchstens um 10 mal x1 minus x0 mich verändert haben. Das sind solche Abschätzungen, die wir ständig brauchen in der angewandten Mathematik. Wir brauchen das aber nicht nur für eindimensionale Funktionen, wir brauchen es auch für mehrdimensionale Funktionen. Das Problem ist, für mehrdimensionale Funktionen gibt es keinen Mittelwertsatz. Der Grund ist ganz einfach der, das sehen Sie direkt, angenommen, stellen Sie sich sowas vor, wie Funktion plus f von t auf minus t. Cosinus t und Sie fragen sich, gilt auch bei solchen Funktionen, zum Beispiel ins Mehrdimensionale hinein, der mehrdimensionale Mittelwertsatz. Und ich könnte sich zum Beispiel veranschaulichen, also ich könnte das in der Ebene zeichnen, oder ich kann mir das so veranschaulichen, dass ich beide Komponenten separat voneinander zeichne, also einmal irgendwie den Sinus und einmal irgendwie den Cosinus. So, und jetzt überlegen wir uns, nehmen wir zum Beispiel die Punkte 0 und 2π. Dann sieht es erstmal gut aus. Also für diese Sinuskomponente gilt der Mittelwertsatz. Es gibt zwischen dem Punkt 0 und dem Punkt 2π mit der entsprechenden Sekantensteigung hier eingemalt, gibt es Punkte, wo die Tangenten steigen gleich dieser Sekantensteigung. Deshalb für Sinus t gilt der Mittelwertsatz. Wir haben hier die Sekantensteigung, die entspricht der Tangentensteigung auf dem Weg. Also wenn ich alle Tangentensteigungen unter Kontrolle habe, habe ich die Sekantensteigung unter Kontrolle. Das gleiche gilt für den Cosinus. Wir haben zwischen hier und hier ebenfalls die Sekantensteigung 0 und wir haben ebenfalls hier einen Punkt, wo die Tangentensteigung gleich 0 ist. Das heißt, auch hier gilt der Mittelwertsatz. Wenn ich die Tangentensteigung überall unter Kontrolle habe, habe ich die Sekantensteigung unter Kontrolle. Insgesamt gilt der Mittelwertsatz aber nicht. Sie finden keinen Punkt, wo gemeinsam, also Sie finden keinen Punkt, es existiert kein Zwischenwert Tau so, dass f von 2pi minus f von 0 gleich wäre die Ableitung f' an der Stelle tau. Das passt doch nicht dimensionsmäßig, das f wäre, doch, das passt sogar dimensionsmäßig zu schreiben. Also bei f' wäre entsprechend die Funktion der Komponenten abgeleitet. Hier die beiden Vektoren, also das wäre ja sowas wie unser Mittelwertsatz mit 2pi hier dazwischen, aber sowas gibt es an der Stelle nicht, weil da müssten Sie ja ein Tau finden, was das in R zwischen 2pi ist richtig. Also Zwischenwertsatz im Mehrdimensionalen, wenn wir sagen, wir haben einen Zwischenwert zwischen 0 und 2pi, sodass diese entsprechende Formel hier gilt, wie im Eindimensional. Und das finden Sie aber nicht, weil die Zwischenstelle, die Sie in der ersten Komponente von f brauchen, die passen nicht zu der Zwischenstelle, die Sie in der zweiten Komponente von f brauchen. Einmal werden die Zwischenstellen, also für die erste Komponente gibt es Zwischenstellen, für die zweite Komponente gibt es Zwischenstellen, und das muss halt normalerweise nicht die gleichen sein. Deswegen gibt es keinen mehrdimensionalen Mittelwertsatz. Aber den brauchen wir eigentlich. Aber trotzdem, also trotzdem funktioniert das Argument, was wir mit dem Mittelwertsatz machen, funktioniert ja immer noch. Denn wenn wir den Mittelwertsatz benutzen in der angewandten Mathematik, dann nicht, weil uns dieser Mittelwert wirklich interessiert oder die Zwischenstelle interessiert, dann wissen wir eh nicht, wie sie das finden würden. Sondern wenn wir den Mittelwertsatz nehmen, immer deswegen, um dieses Argument zu bringen, haben wir alle Zwischenstellen unter Kontrolle, haben wir die ganze Funktion unter Kontrolle. Wächst die Funktion überall, hat die überall Ableitung kleiner gleich 10, heißt das, ich habe eine Schranke, wie viel sich die Funktion höchstens verändert hat, wenn ich von einem Punkt zum anderen gehe. Und das Argument klappt ja irgendwo immer noch, denn wenn ich hier alle Zwischenstellen unter Kontrolle habe, habe ich die Komponente unter Kontrolle, habe ich hier alle Zwischenstellen unter Kontrolle, habe ich hier diese Kantensteigung unter Kontrolle. Das heißt, ich muss gar nicht, ich brauche gar nicht, dass es dieselbe Zwischenstelle ist. Und dementsprechend gibt es einen Satz, den nennt man den mehrdimensionalen Mittelwertsatz, obwohl es eben nicht diese Form hat, und der uns einfach nur was darüber aussagt, haben wir alle Ableitungen unter Kontrolle, haben wir die Funktion unter Kontrolle. Und dieser mehrdimensionale Mittelwertsatz, das ist Lemma 2,4, also das ist das, was wir, wo man im eindimensionalen Mittelwertsatz argumentiert hat, kann man typischerweise im mehrdimensionalen Lemma 2,4 argumentieren und kriegt das gleiche raus, obwohl es eben diese eine Zwischenstelle nicht gibt. Lemma 2,4 gleich für mehrdimensionale Funktionen formuliert, sei f definiert auf irgendeiner Teilmenge u, Teilmenge des r hoch n offen, nach r hoch m stetig differenzierbar x Teilmenge u und epsilon größer 0, so dass wir an der Epsilon-Kugel um x herum das u nicht verlassen haben, dann gilt für alle d in b Epsilon 0 ja, ich lasse das mal ein bisschen frei. Lassen Sie mich starten mit dem, was daraus folgt. Das ist nämlich das, warum wir das Ganze machen. Also was wir brauchen ist, wir möchten gerne unter Kontrolle haben, wie stark ändert sich das f, wenn wir uns von dem x wegbewegen. Also wir haben einen Punkt x, wir bewegen uns in irgendeine Richtung d, wo wir den Definitionsbereich nicht verlassen haben und fragen uns, wie nah ist f von x plus d an f von x dran. Und wenn wir den normalen Mittelwertsatz hätten, könnten wir jetzt sowas abschätzen und sagen, f von x plus d minus f von x, ich verstehe das ganz viel dran rum, jetzt sind wir nah, mit Beträgen wäre also kleiner gleich f' an irgendeiner Zwischenstelle mal x plus d minus f von x, also mal d. Insbesondere heißt das, wenn wir das hier abschätzen könnten, so Primum davon hätten, also wenn wir das so Primum abschätzen könnten von den Ableitungen, dann wüssten wir, wenn wir uns von x plus d, von x nach x plus d bewegen, haben wir uns höchstens bewegt um das Supremum der Ableitung mal d. Das ist das, warum wir den Mittelwertsatz immer brauchen. Haben wir eine Schranke über die Tangentensteigung, haben wir eine Schranke auf die Sekantensteigung. Und das das kriegen wir raus, nicht über den Weg dieses Zwischenwertsatz oder Mittelwertsatz. Zum Mittelwertsatz, der können wir zurückführen auf Satz von Rolle, sprechen wir im Zwischenwert. Im Wesentlichen im Zwischenwertsatz für stetige Funktionen steckt dahinter. Sondern wir gehen einen anderen Weg. Wir nutzen die Verbindung zwischen Integration und Ableitung. Also während das mit den Zwischenwerten nicht mehr klappt, was wir aber immer noch haben, ist, dass die Funktion so etwas wie das Integral ihrer Ableitung ist. Und das schreiben wir uns explizit aus. Wir können ja sagen, f von x plus d, das ist f von x plus. Ja, erstmal ist uns muss erstmal wieder nur das Eindimensionale interessieren, die eindimensionale Verbindungsstrecke zwischen x und x plus d. Und auf dieser eindimensionalen Verbindungsstrecke wäre irgendeine Funktion an der späteren Stelle gleich Funktion an der vorderen Stelle plus Integral über die Ableitung der Funktion von der Funktion, dem Punkt, wo wir starten, bis zu dem Punkt, wo wir enden. Wenn wir das also machen mit dem kleinen g, das werden wir das gleich machen mit dem Beweis, also führen wir wieder so ein kleines g ein, dass das f eingeschränkt ist auf diese Zwischenstrecke, dann hätten wir also die Ableitung über die, also das Integral über die Ableitung von f auf dieser Zwischenstrecke. Für diese Ableitung kommt, ganz ähnlich zu dem, was wir vor der Pause hatten, raus f'x plus td mal d. Das Ganze dann integriert von 0 bis 1 ist gerade das Integral über alle Ableitungen zwischen x und x plus d. Also das kommt raus, wenn wir uns das als eindimensionale Strecke, wir beweisen es gleich tatsächlich, auf die eindimensionale Strecke eingeschränkt haben. Auf dieser eindimensionalen Strecke Hauptsatz zur Differential- und Integralrechnung in jeder Komponente anwenden. Und das reicht uns, um das herzuleiten, wofür wir den Mittelwert sonst immer brauchen. Und das heißt, wir haben einen Zusammenhang zwischen f von x plus b und f von x, wo die Ableitung von f drin steckt. Das heißt, alles, was wir machen müssen, ist, diese Geschichte hier entsprechend abzuschätzen. Und bei dem Integral hier können wir noch das b rausziehen, das wir auch schon mal formuliert haben. Also das ist das gleiche wie, also die Dimension des f' ist eine Matrix, das d ist ein Vektor, also hier steht Matrix mal Vektor, ist also ein Vektor, der abhängt von t. Und wenn wir sagen, Integral über ein Vektor ist dann immer komponentenweise Integration gemeint. Und zu überlegen sich leicht, das ist ja so eine Linearkombination, das können Sie alles rausnehmen aus dem Integral. Das heißt, das ist das gleiche wie das Integral 0 bis 1 f'x plus td dt, also die Matrizen integriert, auch das komponentenweise gemeint, also jeder einzelne Eintrag, in jedem einzelnen Eintrag integriert. Also dieses, was hier steht, ist von t, ist ein Skalar, ist eine Abbildung von dem Skalar t auf die Matrix, die hier rauskommt, jeder einzelne Eintrag integriert und die Matrix, die dann rauskommt, angewendet auf den Vektor d. Ja, und aus dem, was hier steht, können wir dann wunderbar unser f von x plus b minus f von x abschätzen, ohne den eindimensionalen Mittelwertsatz zu verwenden und kriegen aber trotzdem fast das Gleiche raus, was beim eindimensionalen Mittelwertsatz rausgekommen wäre. Was wir nur brauchen ist, also wir haben hier natürlich kein Quadrat, sondern wir haben hier die Norm, das plus f ist ein Vektor. Und wir sind dann also kleiner gleich, ja, hier kommt irgendeine Matrix raus und hier haben wir den Vektor d. Dann haben wir also Norm von Matrix mal Vektor, können wir abschätzen in Norm von Matrix mal Norm von Vektor, das ist quasi die Matrixnorm da. Also ist also kleiner gleich Norm von d mal Norm von dem, was hier rauskommt bei diesem Integral. Kann man sich überlegen, in Integration kann man mit Dreiecksungleichung, also zum Beispiel mit Riemannscher Summen, das ist ja eine stetige Funktion, das heißt, das ist ein Riemannscher Integralbegriff, reicht uns das. Integral ist sowas wie Limes von Riemannschen Summen. Für die Riemannschen Summen gilt immer Dreiecksungleichung, also gilt für den Limes auch die Dreiecksungleichung. Das heißt, wir können in Integrale können wir Normen reinziehen und machen die Sache damit höchstens größer. Das heißt, was hier steht, ist, die Norm von diesem Integralausdruck ist kleiner gleich Integral über die Norm von diesem Ausdruck hier. Also Norm von dieser Matrix an allen Zwischenstellen. Wenn wir die beschränken können gegen irgendwie ein Supremum, irgendeine Konstante kennen, die das beschränkt, haben wir also die Konstante aufintegriert von 0 bis 1. Dann haben wir einfach, das heißt, das ganze Integral macht gar nichts mehr aus. Also was hier steht, ist dann einfach kleiner gleich dem Supremum über f'x plus td t in 0, 1. Schreibweise lässt offen, ob es dieses Supremo, ob es da tatsächlich ein Maximum gibt, aber selbst das wissen wir an der Stelle, f ist stetig differenzierbar, vorausgesetzt, ist also das, was hier steht, eine stetige Funktion mit einem kompakten Intervall, also hier gibt es so ein Maximum. Aber auch das, also typischerweise kennen wir das Maximum eh nicht genau, sondern wir werden das anwenden, wenn wir wissen, eine Schranke an die Ableitung, dann haben wir auf die Art und Weise eine Schranke an, wie viel verändert sich das f höchstens, wenn wir ein Stück weit uns entfernen von dem Punkt, wo wir sind. Ja, also das wird der Ersatz sein für den Mittelwertsatz, wenn wir mit mehrdimensionalen Funktionen umgehen. Und außerdem können wir bei der Gelegenheit auch gerade noch, wir hatten vorhin für klein f, diese skalare Funktion f, die nennen wir typischerweise klein f, hatten wir Taylor aufgeschrieben. Das können wir bei der Gelegenheit auch schnell noch für das groß f machen, wenn die Funktion mehrere Komponenten hat. Zumindest erster Ordnung, nur soweit werden wir es brauchen. Also groß f x plus d ist gleich groß f von x plus f' von x mal d plus ein Rest mit Rho von d und d von d. Funktion d, die erfüllt das Rho gleich klein o von d ist, also dass der Limes d gegen 0 o von d geteilt durch Norm d, dass das gleich 0 ist. Ja, und das zweite, was hier steht, ist nichts anderes, das müssen wir gleich gar nicht beweisen. Das zweite, was hier steht, ist gerade die Definition der totalen Differenzierbarkeit. Sie hatten in der Analysis, hatten Sie, typischerweise führt man zuerst das totale Differential, die totale Differenzierbarkeit ein und sagt, wir sagen, eine Funktion ist total differenzierbar, wenn eine Matrix existiert, mit der wir die Funktion linear approximieren können, mit einer gewissen Güte. Und diese gewisse Güte ist gerade, dass wenn wir die Funktion ersetzen durch eine lineare Funktion, dann soll der Fehler, den wir machen, so und so schnell wie 0 gehen. Und wenn diese Matrix existiert, dann nennen wir die Funktion total differenzierbar. Und später haben sie bewiesen, wenn die Funktion stetig partiell differenzierbar ist, dann ist sie auch total differenzierbar. Die Matrix, die da vorkommt in der linearen Approximation, ist gerade die Jacobi-Matrix. Das heißt, dieser außerdem Ist-Teil ist gerade die Jacobi-Matrix, die Definition der totalen Differenzierbarkeit in der Analysis und der Satz, dass wenn sie stetig partiell differenzierbar ist, dass die eben auch total differenzierbar ist. Den vorderen Teil durch mit Ihnen heute noch beweisen. Dann haben wir das auch nochmal einfach als kleine Anwendung für diese mehrdimensionalen Rechnungen und für dieses Hin- und Herspringen zwischen mehrdimensionalen Funktionen. Eigentlich haben wir eine sehr hochdimensionale Funktion typischerweise. Und dann interessieren uns aber ständig irgendwelche Wege von einem Punkt zu einem anderen Punkt, sodass wir uns ganz oft darauf einschränken können, dass wir doch immer nur so einen eindimensionalen Weg betrachten müssen, was immer das Argument sehr vereinfacht. Also genau dasselbe werden wir jetzt hier machen. Wir nehmen uns unsere Funktion groß f. Und uns interessiert ja nur, was passiert von f groß f von x bis groß f von x plus d. Das heißt, wir werden als allererstes unsere Funktion einschränken auf die Verbindungsstrecke zwischen x und x plus d. Und dann haben wir eine Funktion, die auf dem Eindimensionalen definiert ist. Und dann gelten ganz elementar die Geschichten. Trick, den wir vorhin kurz angesprochen hatten, der Beweis. Wir brauchen unsere Einschränkung zwischen x und x plus d inklusive den Randpunkten, wollen aber nicht über Randableitungen sprechen. Also schränken wir unser Groß f ein auf die Verbindungsstrecke zwischen x und x plus d und packen an beiden Enden so einen kleinen y-Schwanz hinten dran, sodass wir im Inneren von dem offenen Teil Intervall sind. Also wir wissen ja, unser d ist aus einer y-Kugel, die komplett in u ist. Das heißt, das d ist aus der offenen Epsilon-Kugel, das heißt, das d ist kleiner als Epsilon, das heißt, es gibt von d nach Epsilon, also von Länge d nach Epsilon ist noch ein ganz kleines bisschen Platz. Das heißt, wir können das d noch so ein bisschen verlängern und sind trotzdem nicht aus der Epsilon-Kugel. also Beweis, da d in der b-epsilon-Kugel um 0 ist, existiert ein Delta größer 0, sodass x minus Delta d, also nicht bei x losgelaufen, sondern noch ein kleines Delta in die Gegenrichtung, minus d gelaufen und dann bis x, nicht bis x plus Delta gelaufen, sondern bis x plus 1 plus Delta mal d gelaufen, sodass das auch immer noch eine Teilmenge ist von b epsilon 0 und das war eine Teilmenge von u, das heißt hier ist immer noch alles definiert, ein Stück vor x und ein Stück hinter d, das ist auch noch mal alles definiert. Und auf diesem etwas verlängerten Intervall definieren wir dann also unsere Einschränkung der Funktion. Wir nennen den, da das gerade so gut zu dem Groß F passt, nennen wir das an dieser Stelle mal klein F. Also meistens ist in der Vorlesung das kleine F eine Funktion von mehrdimensional als eindimensional. Aber der Beweis ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass es andersrum ist. Wir definieren uns ein klein F als ja, das reelle Intervall minus Delta bis 1 plus Delta nach R hoch m, f von t soll sein plus f von x plus td. Also das heißt, wir haben hier irgendwo unsere Menge, wo das Ganze definiert ist, haben hier irgendwo unseren Punkt x, haben irgendwo unseren Punkt x plus d und jetzt definieren wir uns noch ein bisschen links, ein bisschen rechts davon die Funktion und lassen hier t bei 0 starten. Hier ist t gleich minus Delta, t gleich 0, t gleich 1, t gleich 1 plus Delta, sodass wir sagen, von t bilden wir ab auf die Zwischenstrecke hier und da dann die Funktion ist wieder groß S davon. Ja, also f ist sofort, sehen Sie, es definiert, wenn Sie das f ableiten wollen, da steckt eine Komposition von zwei Funktionen drin, einmal das t auf diesen Punkt auf der Verbindungsstrecke geschmissen und dann das Groß F drauf angewendet. Also das klein f von t ist gleich Groß F von klein g von t, wobei das klein g erstmal nur minus Delta bis 1 plus Delta in den r hoch n, da wo das f definiert ist, abbildet. Also klein g von t gleich x plus td, also das d kriegt eine Zahl, 0 zwischen 0 und 1, also zwischen etwas weniger als 0 bis etwas mehr als 1, macht daraus den Punkt auf der Verbindungsstrecke. Und dann das f macht aus diesem Punkt auf der Verbindungsstrecke den entsprechenden Funktionswert von f. Was sehen wir noch direkt? Die Ableitung von g, die werden wir gleich brauchen. Die Strich von g, die ist offensichtlich einfach gleich d. Heißt, also drücken wir uns nochmal an, das g ist eine Funktion, achten wir drauf, dass es auch für die passt in den Dimensionen. Das g geht vom Eindimensional ins N-Dimensional. Das heißt, die Strich ist die Jacobi-Matrix, die besteht aus einer Spalte und einer Zeile. Und gerade in jeder der Zeilen die Ableitung der entsprechenden Komponentenfunktion von g enthält. Hier haben wir also x, einen Vektor plus Skalar mal Vektor. Das heißt, in der J-Komponente steht gerade das J-Komponente von x plus t mal die J-Komponente von d. Wenn Sie es ableiten, haben Sie dj, alles zusammen gibt also tatsächlich den Vektor d. Also das, was Sie sofort hingeschrieben hatten als Ableitung, stimmt auch tatsächlich an der Stelle, obwohl es eigentlich Vektoren sind und keine Skalare. Ja, jetzt können wir Kettenregel verwenden, um das f abzuleiten. Das Schöne in dieser Jacobi-Matrix-Schreibweise für die Ableitung ist eben, dass die Kettenregel dann so aussieht wie im Eindimensionalen. Das heißt, auch im Mehrdimensionalen gilt klein f' von t ist äußere Ableitung mal innere Ableitung. Nur, dass das jetzt eben ein Matrixprodukt ist zwischen den Jacobi-Matrizen. Also die Jacobi-Matrix von klein f ist die Jacobi-Matrix von groß f mal die Jacobi-Matrix von klein g. Ja, Jacobi-Matrix von groß f ist das, was in der Behauptung steht. Die Jacobi-Matrix von klein g, haben wir gerade ausgerechnet, ist gerade dieser Vektor d. Das heißt also, die da steht, ist nichts anderes als der eindimensionale Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Das ist nämlich groß f von x plus d minus groß f von x geschrieben mit dieser eingeschränkten Funktion wäre das ja gerade das klein f an der Stelle 1 minus klein f an der Stelle 0. Das klein f ist jetzt eine Funktion, die auf einem Intervall, auch was eindimensional definiert ist. Das heißt, hier können wir sagen, das ist das Integral von 0 bis 1 f' von t dt, ganz klassischer HDI, mit der kleinen Ausnahme, dass das f hier mehrere Komponenten haben kann. Aber dann gilt der HDI immer viele einzelne Komponente. Das heißt, das f ist hier, das sind hier Vektoren, das ist entsprechend ein Vektor mit den Ableitungen drin. In jeder einzelnen Komponente gilt das. Also können wir das direkt zusammenfassen in diese Vektorschreibweise. Und jetzt können wir für das f' von t das einsetzen, was rauskam mit der Kettenregel. Das heißt, das ist das Integral 0 bis 1 und die Ableitung f' von t ist eben diese Geschichte hier, groß f' von g von t mal g' von t war ja gerade gleich d dt. Ja, f' von g von t war ja gerade plus dd. Das heißt, es gibt jetzt gerade die Behauptung, ersten Teil, das zweite, das d rausnehmen aus dem Integral, das hatten wir schon on the fly bewiesen. Ja. Die Abschätzung hatten wir schon on the fly bewiesen und der letzte Teil, der entstand, war die Definition der totalen Differenzierbarkeit. Also Rest ist Definition der totalen Differenzierbarkeit. Ja, und das heißt also, wir können unsere Funktion Taylor approximieren. Wir haben leichte, relativ kompakte Formeln dafür. Das nächste, was wir noch brauchen werden in der Vorlesung, auch das liegt irgendwo auf der Hand, wenn wir das Ganze machen. Wir möchten, also wir werden Verfahren entwickeln, wo wir irgendwo starten an einem Punkt. Also stellen Sie sich vor die Minimalfläche, Sie starten an irgendeinem Punkt, wo Sie sagen, die Fläche ist total flach. Und dann in irgendeine Fläche, die halt das verbindet, was ich haben möchte. Und dann überlege ich mir, in welche Richtung minimiere ich mein Energiefunktional und dann laufe ich ein bisschen in die Richtung. Oder aber der Portfolio-Manager fängt an mit einfach einer Gleichzusammenstellung von allen Sachen, die er hat, jeweils ein Entel gekauft und überlegt sich dann, in welche Richtung wird mein Portfolio, kriegt das mehr Rendite oder hat das weniger Risiko. Und dann guckt er sich also an die Ableitung, sieht, in welche Richtung wird irgendwas verbessert. Und dann muss er natürlich wissen, dann ist er fertig. Das heißt, wir brauchen die Optimalitätskriterien, die Sie in der Analysis hergeleitet haben, als im Prinzip so etwas wie eine dimensionale Kurvendiskussion. Da haben Sie sich überlegt, wann sind Sie denn an einem Minimum, wann sind Sie am Maximum. Auch das werden wir ständig brauchen und auch das werden wir ein Stück weit intensiver brauchen als in der Analysis. Deswegen wiederholen wir das auch nochmal im Schnellverfahren. Und Sie haben aus der Analysis im Hinterkopf wahrscheinlich noch, dass Sie ein Minimum, also dass Sie ein Minimum von einer mehrdimensionalen Funktion daran erkennen können, dass der Gradient gleich 0 ist, alle Ableitungen erstmal gleich 0, dann die Zahlebene 0, das passt. Und zum anderen sollte die Hesse-Matrix noch positiv definiert sein. Und das machen wir nochmal schon im Schnellverfahren. Also Definition 2.5, erstmal, was heißt das mit dem positiv definiert? Wir werden noch ein bisschen mehr brauchen. Definition 2.5, angenommen, wir haben eine symmetrische Matrix. Und denken Sie dabei immer an die Hesse-Matrix, die ist symmetrisch nach dem Satz von Schwarz, wenn Sie eine C2-Funktion haben. Also eine symmetrische Matrix, A gleich A, I, J, I und J gleich 1 bis N. Aus dem M Kreuz N, die heißt ja, positiv semidefinit, falls was immer wichtig ist bei der Hesse, also wo die Hesse-Matrix auftaucht, oben links, genau, wenn Sie die Funktion ersetzen durch ein quadratisches Taylor-Polynom, dann taucht da als erster Ordnungsterm auf, also mit d in der Potenz 1 taucht der Gradient auf, der ist wichtig. Und wenn der Gradient gleich 0 ist an dem Minimum oder Maximum, ist also die Frage, wie sich das f verändert, hängt dann vom zweiten Ordnungsterm hauptsächlich ab. Für kleine d ist die Potenz, die d mit der zweiten Potenz ist das, was sich durchsetzen wird gegen d in höheren Potenzen, weil es geht ja schneller gegen 0. Das heißt, wichtig sind diese Terme der Form d transformiert Hesse-Matrix d. Und je nachdem, wenn die immer positiv sind, heißt das, dass wenn ich zumindest für kleine Ds, wenn ich mich bewege, steht der f von x plus d ist f von x plus was Positives. Also wenn solche quadratischen Ausdrücke D transponiert Hesse-Matrix D, wenn die immer positiv sind, an dem Punkt, wo der Gradient gleich 0 ist, habe ich Minimum, weil dann f von x plus d gleich f von x plus was Positives ist. Deswegen kriegen solche Dinge einen Namen. Positiv semidefinit heißt eine symmetrische Matrix, falls Ausdrücke der Form x transponiert Matrix mal x immer größer gleich 0 ist für alle x im R hoch n. Da ist typischerweise A die Hessen-Matrix, die in die Richtung, die wir uns bewegen. Und dann gibt es natürlich Varianten dazu. Also statt positiv semidefinit können wir natürlich auch positiv definit definieren. Also positiv definit wäre, wenn hinten ein echt größer als 0 steht. Also positiv definit, falls x transformiert ax wirklich echt größer 0 für alle x, dann müssen wir 0 natürlich ausschließen im R hoch n. Und analog a negativ definit oder negativ semidefinit. Und dementsprechend werden wir eine Hesse-Matrix erkennen können, ob wir ein Minimum sind, beziehungsweise wir können das zumindest können, haben ein hinreichendes Kriterium. Wenn wir einen Punkt haben, wo der Gradient gleich 0 ist, die Hesse-Matrix positiv definiert, dann heißt das, dass wann immer wir uns nur ein kleines d, also ein kleines bisschen in irgendeine Richtung d bewegen, muss es erstmal ein Stück weit nach oben gehen. Das heißt, da müssen wir ein lokales Minimum haben. Das greifen wir dann alles ordentlich in der nächsten Vorlesung. Also Anfang nächster Woche machen wir im ähnlichen Tempo wie jetzt, machen wir den Rundumschlag nochmal über die Optimalitätskriterien, wann wir im Minimum sind, wann wir im Maximum sind, dementsprechend, wie wir das erkennen können. Wir werden uns noch kurz überlegen, wie ist das mit konvexen Funktionen, weil das Funktionen sind, wo wir besonders gut sehen können, wenn die Funktion immer links gekrümmt ist, dann ist bei jedem Minimum schon sicher, dass es das globale Minimum ist. Das heißt, konvexe Funktionen werden uns noch interessieren als die Musterbeispiele von Funktionen, wo alles schön ist und alles brav ist. Und dann starten wir wirklich mit dem ersten numerischen Verfahren, was so aussehen wird, wie es die ganze Zeit schon mitschwingt. Wir stellen uns vor, wir starten an irgendeiner Stelle, laufen in eine Richtung, in die es bergab geht. Denken Sie an minus den Gradienten, dann geht es am steilsten bergab. Überlegen wir uns jetzt, das erste Nicht-Triviale wird dann sein, wie weit wir denn in diese Richtung wirklich laufen sollten. Also wenn wir dran glauben an die lineare Approximation, dann müssten wir beliebig weit runterlaufen, dann wird es beliebig weit runtergehen. Also irgendwie kann das ja nicht stimmen. Das heißt, wir müssen irgendwie beschränken, wie weit wir runterlaufen. Das wird das erste Nicht-Triviale sein. Und dann werden wir uns überlegen, ob die Sache auch wirklich konvergiert und ob wir auf die Art und Weise tatsächlich das Minimum finden werden. Ja, damit starten wir dann nächste Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.